Да здравствует мир между народами!
Todos contra la reacción, todos contra el fascismo.
In der Einheit und im Frieden liegen Leben und Zukunft unseres Volkes begründet.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Patria o muerte.
Shanti, shanti, shanti. Peace.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Fast vergessen zu erinnern, heißt die kleine Serie, zu der ich euch begrüßen möchte. Ich bin Roman Pastuschka und ich habe mir in der letzten Zeit viele Gedanken zu Begriffen wie Demokratie oder Freiheit gemacht. Begriffe, die von unterschiedlichster Seite in den letzten Jahren sehr überstrapaziert wurden. Und in diesem Jahr, in dem wir in Thüringen vor vielen Wahlen stehen, musste ich mich selbst fragen, welchen Wert diese Begriffe für mich noch haben. Nach fast 80 Jahren ohne Krieg und wie auch jeder oder jede für sich das definiert, aber zumindest für mich auch nach 35 Jahren in Thüringen Freiheit. Nun stelle ich mir die Frage, sind das nur Begriffe, leere Worthülsen, die ich einfach so verwende, oder sind die tatsächlich auch mit eigenen Wertvorstellungen und Leben gefüllt? Und obwohl ich nicht der Meinung bin, dass ich Vergangenheit wiederholen kann, glaube ich, dass damals einige Mechanismen wirkten, die vielleicht heute noch oder wieder, wenn auch in anderer Form, zu finden sind. Deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, um mir Erinnerungsorte oder Gedenkorte der Region mal näher angeschaut, um mit Mitarbeitenden der Städten zu sprechen, um herauszufinden, ob die mir helfen können, Demokratie oder Freiheit im Heute für mich neu zu entdecken. In der ersten Folge sprach ich mit Markus Streeb vom Initiativkreis Riebeckstraße 63. Die Riebeckstraße 63 ist ein Gebäudekomplex nahe der Innenstadt Leipzigs und als Gedenk- und Bildungsstätte gar nicht so leicht erkennbar, da die Infrastruktur dort als solche heute unterschiedlichen Einrichtungen und Betrieben als Arbeitsstätte dient. Aber das alles und noch viel mehr erfahrt ihr im folgenden Gespräch, das ich mit Markus im Anschluss meines Besuchs der Riebeckstraße im Februar in einem Leipziger Café führte. Ich unterhalte mich jetzt mit Markus vom Initiativkreis Riebeckstraße 63 hier in Leipzig und im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich ein bisschen immer mal Gläser klappern, weil wir sind nicht in der Riebeckstraße. Ich war schon dort, ich habe schon eine Führung von Markus dort miterleben dürfen. Aber momentan ist der Raum, in dem sich der Initiativkreis beschäftigt, nicht zugänglich und wir haben sie einfach in einem Café getroffen. Deswegen die Hintergrundgeräusche. Markus, als erstes stell dich doch einfach mal bitte als Markus vor.
Ja, hallo, ich bin Markus. Ich bin, ja wie gesagt, Mitglied im Initiativkreis Riebeckstraße 63. Aktuell habe ich auch eine von zwei Stellen, die wir über die Stiftung Sächsische Gedenkstätten beantragt haben. Sagen wir bestimmt, oder sage ich später auch auf jeden Fall noch was zu. Und ich habe Lehramt studiert, Englisch und Politik und bin schon ganz lange in so historisch-politischer Bildung aktiv und beschäftige mich vor allem mit jüdischen Landgemeinden in Hessen, wo ich aufgewachsen bin und bin darüber dazu gekommen, mich überall, wo ich wohne, auch mit der lokalen, vor allem NS-Geschichte auseinanderzusetzen. Und so bin ich dann auch hier in der Riebeckstraße 63 in Leipzig gelandet. Genau.
Als ich in Erfurt von der Riebeckstraße 63 erzählt hatte, hatte ich immer leere Blicke mir gegenüber. Also niemand kannte das tatsächlich oder kaum jemand kannte das. Und kannst du mal ganz kurz erstmal erklären, so im Heute, was ist das, die Riebeckstraße 63?
Genau, die Riebeckstraße 63 ist im Leipziger Südosten. Das ist so ein Gebäudekomplex, der von der Straße so auffällt, weil es so große Backsteingebäude sind, die von einer Mauer umfasst sind. auf der anderen Seite, es fällt irgendwie auf, aber die meisten machen sich dann doch nicht so Gedanken, wo sie da schon hunderte Male irgendwie vorbeigefahren sind. Und da ist heute der Träger des Geländes heute ist Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe. Die haben dort seit über einem Jahr jetzt auch die Verwaltung in einem der Gebäude. Es sind 4 Gebäude plus ein Pförtnerhaus. Also da ist die Verwaltung vom Träger. Eine Kita befindet sich auf dem Gelände heute. Kita Kleine Handwerksmeister. Es gibt ein Gebäude, das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Arbeitsanstalt. Kommen wir gleich noch zur Historie natürlich. Dort ist die Hausmeisterei des Trägers untergebracht und eine Wohngruppe für Jugendliche. Und vorne das ehemalige Haupthaus, das auch am prominentesten von außen zu sehen ist, da sind geflüchtete Familien untergebracht, auch über einen externen Träger noch.
Also eigentlich könnte man sagen, ist so ein multifunktionssozialer Trägerkombinat, was gerade überall da drin ist und vorne im vierten Häuschen seid dann ihr. Jetzt kommen wir nämlich zu euch. Warum seid ihr dort? Was ist die Geschichte der Riebeckstraße? Was ist das, was euch als Initiativkreis daran interessiert hat?
Also, ja, wir sind so ein Zusammenschluss, vielleicht erstmal kurz zur Initiative. Also, wir sind ein Zusammenschluss von, 2 Dutzend mehr oder weniger aktiven Leuten, aber so im Umfeld gibt es ganz viele Leute, auch in Leipzig und darüber hinaus, die uns unterstützen, die mal zuarbeiten, die helfen, die uns auf jeden Fall unterstützen und einzelne Sachen mit anschieben. Es gab auch einen Stadtratsbeschluss auf Initiative der Grünen in Leipzig, dass ein würdiges Erinnern dort an dem Ort in der Riebeckstraße 63 stattfinden soll. Und das Erinnern ist sehr, oder Gedenken, wie auch immer man das genau dann bezeichnen will, was wir dort machen, ist herausfordernd, weil der Ort eine jetzt 130-jährige Geschichte hat. Also gegründet als städtische Zwangsarbeitsanstalt 1892 und über verschiedene politische Systeme hinweg in Nutzung. Ich habe ja gesagt, heute wird das Gelände auch noch genutzt, hat viel von seiner repressiven Geschichte zum Glück verloren. Aber war immer ein Ort, oder also lange, mindestens 100 Jahre ein Ort von Zurichtung, Repression, Ausgrenzung, vor allem Disziplinierung, dann eben auch durch Arbeit. Also die ersten 15 Jahre circa wurde der Ort eben auch städtische Zwangsarbeitsanstalt genannt. Ein Begriff, den man ja heute eher mit NS-Zwangsarbeit assoziiert, aber der damals ganz normal im Namen der Anstalt geführt wurde. Auch so, wir sagen immer so ein bisschen, da wurde dann noch so mit offenen Karten gespielt am Anfang. Bis es dann zu der Umbenennung kam, aber an dem repressiven Charakter und der krassen Zurichtung durch Arbeit hat sich ganz lange nichts im Kern geändert, spitzt sich im Nationalsozialismus auf verschiedenen Ebenen zu und auch in der DDR gibt es dann eben eine Aufweichung von so einem Konzept, aber im Kern bleibt es dann trotzdem Leute durch Arbeit zu Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen nach eben der Vorstellung der Stadtverwaltung. Letztlich ist das, was ganz lange dort passiert ist. Also Leute, die in der Riebeckstraße 63 waren, sollten irgendwie in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden nach eben Vorstellung, ich sag mal, flapsig der Obrigkeit. Und das eben mit Disziplinierung, Gewalt, Ausgrenzungsmechanismen. Und das vielleicht noch ganz kurz zu dem Teil, dieser Multifunktionsort, den du eben für heute auch beschrieben hast, der lässt sich historisch auch immer belegen. Also es ist immer ein Ort, an dem ganz viele Sachen gleichzeitig passieren. Das ist auch für uns als Initiative eine Herausforderung. Also 1895 zum Beispiel, 3 Jahre nach der Gründung, wurde dort noch ein Nachtasyl für Obdachlose eingerichtet, für Männer und Frauen, die auch getrennt untergebracht werden sollten, getrennte Hofzeiten hatten. Das galt auch für die anderen Insassen in der Arbeitsanstalt. Also allein da sieht man schon, also direkt zu Beginn kommt eine neue Funktion noch dazu, die ganz viele hunderte Leute teilweise neu an den Ort spült. Und immer wieder ist so, okay, Haus 1 steht leer oder Haus A oder B, wie auch immer das früher genannt wurde. Und das Obdachlosenasyl nebenan braucht einen Raum. Oder später dann eine Kleiderkammer der Wehrmacht, die untergebracht wird. Oder eine Außenstelle der Psychiatrie in Leipzig-Dösen. Also es passieren immer wieder so Ja, aber das kommt ja mal wieder zu Situationen, wo die Auslastung auch sichergestellt werden muss, der Arbeitsanstalt. Vielleicht so viel, oder das schon mal, als um das Panorama ein bisschen aufzumachen, wie komplex auch die Geschichte des Ortes ist und wie man, wenn man sich damit beschäftigt, wie man sich eigentlich auskennen muss mit Stadtpolitik, Sozialpolitik, Armenfürsorgepolitik der Zeit, NS-Geschichte, DDR-Geschichte, Weimarer Republik, Kaiserreich. Allein das irgendwie abzudecken, ist schon eine enorme Herausforderung. Deshalb ist es schön, dass wir so viele unterschiedliche Leute sind mit vielen unterschiedlichen Perspektiven und Schwerpunkten.
Du hast ja gerade gesagt, dass so Obdachlosenunterkünfte, aber dieses Wohlstaatliche, sag ich mal, oder Wohlfahrtsstaatliche hat sich ja dann relativ schnell auch in einem ersten Versuch von Demokratie in der Weimarer Republik auch schon geändert und wurde ja dann immer repressiver. Und das ist ja so ein Thema, was, egal welche Epoche ihr behandelt, der Riebeckstraße, sicher durchzieht, zumindest bis 90, ist ja diese Ausgrenzung. Ob das heute noch so ist, ist sicher philosophisch, aber diese Ausgrenzung. Kannst du mal genau beschreiben, wie das mit der Zwangsarbeit, wie das dann auch in der NS-Zeit weiterging und auch nach der NS-Zeit?
Genau, also am Anfang kommen eben ganz viele Leute in die Riebeckstraße oder ab Anfang, denen unterstellt wird, dass sie trunksüchtig sind, dass sie irgendwie arbeitsscheu sind, also auch ein Begriff, der nicht erst im NS-Konjunktur hatte, dass sie irgendwie als asozial bezeichnet werden. Und Leute mit psychischen Erkrankungen, die irgendwie in der Stadt auffallen, nicht irgendwie so richtig reinpassen und diszipliniert werden sollen. Und die Linie war eben, wir brauchen diese Arbeitsanstalt, um die Leute unterzubringen und wieder auf Linie zu bringen, auf eine Art. Oder eben dort verwahren zu können. Parallel, auch bezeichnend, wurde die Riebeckstraße auch fast durchgängig als Polizeigefängnis genutzt. Also bis Ende des Nationalsozialismus gab es immer Kooperation mit der Polizei und immer auch viele Zellen, die dort genutzt wurden. Und die Arbeit, die dort verrichtet wurde, war einmal auch so eine Beschäftigung. Auch das kommt dann nochmal wieder raus, so auch wieder flapsig gesprochen, so um Leute nicht auf andere, auf dumme Gedanken zu bringen, sondern die arbeiten und sich einbringen. Das gipfelt dann in so Sachen, dass über 70-Jährige da in so Schreibstuben einfach so Sachen abschreiben sollen. Per Hand, was niemand wahrscheinlich je wieder gelesen hat, weil es ja auch schon Schreibmaschinen dann schnell gab. Also solche Zurichtungen, Disziplinierung irgendwie, teilweise dann auch Bestrafung, aber durchaus auch mit der Hoffnung verbunden, da was Gutes zu tun. Also es war jetzt auch nicht von allen Beteiligten in der Stadt, auch nicht von dem Anstaltspersonal durchgängig so, dass sie gesagt haben, so jetzt müssen wir hier mal alle schikanieren und Steine klopfen lassen. Was dort gearbeitet wurde, ist auch noch ganz interessant. Also es gab viele Holzarbeiten, die eine Zeit lang wurden Särge gebaut. Vor allem ging es aber um Brennholz, das da verarbeitet, produziert wurde. Und viele so starke körperliche Arbeiten. Und das war auch geschlechtlich ziemlich eindeutig getrennt. Und für Frauen vor allem gab es dann auch so Sortieraufgaben, auch so Sachen wie Federn so bearbeiten, dass sie in Decken und Kissen kommen, Näharbeiten. Solche Sachen. Ja, und weil du auch nach Nationalsozialismus gefragt hast, nach dieser Zuspitzung, das vermischt sich dann eben mit ersten Gruppen, die Zwangsarbeit leisten müssen oder eben Arbeit leisten müssen, um Sozialleistungen zu erhalten. Also Sinti und Roma und Jüdinnen und Juden, es beginnt dann so Mitte der 30er, dass sie auf, vor allem für Jüdinnen und Juden gab es einen eigens eingerichteten Arbeitsplatz, dass dann immer wieder Jüdinnen und Juden dorthin mussten. Sinti und Roma, also in Leipzig kam es immer wieder dazu, dass vor allem die Männer aus den Familien dann in der Riebeckstraße Arbeit geleistet haben, um Fürsorgeleistungen zu erhalten. Und das Ganze gipfelt dann eben ab 1940 darin, dass die Riebeckstraße so ein zentraler Ort, eine Drehscheibe für die Verteilung und Aufnahme und Registrierung von Zwangsarbeitern aus ganz Europa wird. Also in Leipzig gehen wir gerade von über 80.000 Personen aus, die das betrifft, über die Jahre bis zum Kriegsende. Und davon sind sicherlich mehrere 10.000 auch über die Riebeckstraße in dieses System reingekommen. Und diese Aufnahmeprozedur, die sie durchlaufen mussten, war auch ganz ähnlich wie bei den Obdachlosen oder bei vielen anderen in den Jahrzehnten vorher. Also man kommt an, wird registriert, muss sich ausziehen, muss so eine Reinigungs-Entlausungsprozedur über sich ergehen lassen, steht dann teilweise, also bei jedem Wetter irgendwie auch mit klammen Sachen, dann eine Weile rum. Und ja, das ist so der Gipfel eigentlich dieser Zwangsarbeitsgeschichte an dem Ort. Kam auch immer wieder zu Todesfällen in der Rübergstraße durch die Arbeitsbedingungen. Ärztliches Personal ist planmäßig vorgesehen, so 4 Wochen die Stunde, 4 Stunden die Woche so da gewesen. Also bei Arbeitsunfällen kam natürlich jemand so notgedrungen dann rein, aber da ist schon einfach auch viel passiert und wie gesagt, bis zur Eskalation im Nationalsozialismus. Wir wissen von einem jüdischen Mann, der als Zwangsarbeiter dort gestorben ist und wie viele Leute aufgrund der Haftbedingungen dort gestorben sind, das können wir noch nicht abschätzen. Also wir haben auch viele Lücken einfach auch noch in unserem Wissen.
Jetzt ist ja meistens so, dass man beim Nationalsozialismus gar nicht mehr so zusammenzuckt, ne, weil man hat so viel, oder wir haben so viel gehört, auch über Medien und auch in der Schule und alles, wie schrecklich das war. Aber wenn ich so an DDR-Zeiten denke, da denke ich so an meine Elterngeneration, jüngere an ihre Großelterngeneration, man redet ja mit denen ganz normal, dann ist es doch manchmal so ein Schock, wenn man hört, was da auch alles passiert ist. Die Riebeckstraße ist ein riesengroßes Gelände. Du hast uns das gezeigt, wie das früher mal aussah, sah ja noch größer aus. Das ist auch so eine Sache, wo man, glaube ich, auch viel hinter Mauern machen kann, wo Leute etwas ahnen, aber nicht wirklich wissen, was dort passiert. Und gleich nach dem Krieg war das, glaube ich, im Westen und im Osten auch das Gleiche. Da wurden natürlich Menschen eingewiesen wegen geschlechtlichen Krankheiten, Syphilis, Tripper und so weiter. Aber es hat sich ja dann der Riebeckstraße noch weiterentwickelt. Es war ja einer der Tripperburgen, so wurden die genannt. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, sehr gerne. Das ist auch einer der Punkte, die uns als Initiative und dem Ort als solchem auch die meiste Aufmerksamkeit gerade so bescheren, auch medial. Also es gab auch neulich eine Fernsehdokumentation über die sogenannten Tripperburgen in der DDR, wo die Riebeckstraße auch einfach mit vorgestellt wird. Wir haben Kontakt auch zu Frauen, die dort zwangseingewiesen wurden. Ich roll's ein bisschen von hinten auf. Diese damals dann venerologische Station genannte Einrichtung wurde im Haus 1, also in dem heutigen Haus 1, eingerichtet, im ersten Stock. Und da wurden Frauen hingebracht, die Geschlechtskrankheiten hatten und oder einfach nur verdächtigt wurden, welche zu haben. Das wurde als willkommener Vorwand oft genutzt, um Frauen dorthin zu bringen, die nicht ins öffentliche Bild passen, die sich einfach nicht nach den sozialistischen Vorstellungen verhalten haben. Also die HWGs, also häufig wechselnde Geschlechtspartner, hatten, die sich mit Vertragsarbeitern zum Beispiel getroffen haben und amüsiert haben und das denunziert wurde oder Polizei mitbekommen hat und auf die Frauen so aufmerksam wurde. Und auch im Rahmen der Leipziger Messe wurden Frauen in die Riebeckstraße gebracht, auch vor allem in die venerologische Station, um sie aus dem öffentlichen Bild wegzuhaben. Wenn die Frauen aussahen, als würden sie ein schlechtes Bild von der Stadt Leipzig vermitteln, wurden die einfach einkassiert und dorthin gebracht. Und was dort passiert ist, das wissen wir von vielen der Betroffenen, mit denen wir auch im Gespräch sind oder waren, dass jeden Morgen eben zwangsweise gynäkologische Untersuchungen stattfanden, was auch medizinisch als kompletter Nonsens, das ist reine Schikane. Das ist auch Teil dieser Disziplinierung, die sich eben dann auch bis in die 60er, 70er, 80er dann auch zieht. So Abstriche machen mit nicht dem richtigen Gerät dafür, zu grobe Gerätschaften, auch Personal, das nicht richtig dafür ausgebildet ist. Und allein das, was medizinisch einfach nicht notwendig ist, das immer wieder zu machen. Und die Frauen waren ein paar Wochen oft dort und konnten dann aber auch darüber quasi in dieses Heimsystem der DDR reingeraten. Auf dem Gelände der Riebeckstraße gab es dann auch noch eins dieser Heime, wo die Frauen und Mädchen auch einfach Angst hatten, hinzukommen. Und ja, so konnte man eben, wenn man dagegen protestiert hat, dorthin zu kommen, konnte gesagt werden, na guck, die ist auffällig, die ist deviant, die müssen wir jetzt im Auge behalten. Wenn die hier raus ist aus der venerologischen Station, wenn das mit den Geschlechtskrankheiten irgendwie durch ist, dann behalten wir die mal in diesem System drin. Und so ist es auch vielen einfacher gegangen. Und selbst die, die in Anführungsstrichen nur 2-3 Wochen dort waren, sind einfach davon gezeichnet gewesen.
Ging das richtig bis 1989 dort?
Definitiv bis in die späten 80er. Ich weiß gar nicht genau, wann die Station aufgelöst wurde. Die Belegungszahlen sind rückläufig gewesen, aber es waren immer Frauen dort. Also soweit wir das bisher überblicken können. Also da gibt es auch einige Leute, die dazu schon geforscht haben. Da ist die Forschungslage glücklicherweise ganz gut. Wir müssen jetzt eher so die Tiefenbohrungen machen und gucken, wie ist das ganz konkret in der Rübeckstraße 63 gewesen.
Jetzt wurde ja dann nach dem Mauerfall, nach der Wende oder nach der deutschen Einheit, wie immer, wurde ja, glaube ich, als erstes das Ganze städtisch von der Behindertenhilfe mit übernommen. Und mittlerweile, du hast ja auch schon gesagt, ein Kindergarten, die kleinen Handwerker, ne? Und andere Institutionen drin. Ist das so eine Geschichte, die vergessen wurde? Wie seid ihr drauf gekommen? Und wart ihr auch ausschlaggebend dafür, dass ein Stadtrat davon Wind bekommen hat? Oder wie ist das entstanden, dass überhaupt, dass ihr auch legitimiert seid als Initiativkreis?
Ja, also so die Wendezeit ist auf jeden Fall genau die richtige Einleitung für die Frage danach, wie wir da jetzt eigentlich hinkommen und warum es so eine Initiative gibt. Ich hatte das eingangs schon mal kurz erwähnt, dass auch eine Außenstelle der Psychiatrie mehrmals in der Rebeckstraße gab, unter anderem ab 1971. Und diese Außenstelle von Leipzig-Dösen war, glaube ich, jetzt nicht so eine, also sage ich auch wieder flapsig, aber war jetzt nicht so eine krasse Reformeinrichtung, wie es ja durchaus auch in der DDR unterschiedliche psychiatrische Einrichtungen gab. Für die Rebeckstraße wissen wir, dass auf jeden Fall für Ende der 80er katastrophale Zustände dort beschrieben werden, auf Teilen der Station. Also dass wirklich die Menschen, die dort mit körperlichen, geistigen Behinderungen irgendwie waren oder denen es eben unterstellt wurde, dass die in ganz schlimmen hygienischen, unter schlimmen hygienischen Bedingungen dort gelebt haben, teilweise sich ganz lange selbst überlassen waren, teilweise andere Leute mit vermeintlich schwächeren Behinderungen sich um die anderen mitgekümmert haben, die Betreuung einfach katastrophal war, die Pflege teilweise nicht richtig vorhanden war. Und es gab dann so eine Einladung im Stadtrat, gab es dann so ein Schreiben, das wir gefunden haben bei unseren Recherchen, wo dann vor den Zuständen schon mal gewarnt wird. Also so, wir besichtigen diese Station, aber macht euch auf was ganz Schlimmes gefasst. Das fand ich, dass jetzt vor 5-6 Jahren, wenn ich das zuerst gelesen habe, fand ich das schon krass. Und diese Zustände haben aber auch nach der Wendezeit oder auch davor schon Leute einfach empört, die ja so aktivistisch waren, auch Leute, die bei der Stadt gearbeitet haben dann. Und es hat sich dann schnell so, haben sich so Gruppen oder eine Kerngruppe so formiert, die so eine Enthospitalisierung angestrebt haben. Also Leute, die das wollten, da rauszubekommen und einfach würdigere Unterbringung zu ermöglichen. Mit den Bewohnern dann zusammen, mit den Betroffenen dort. Und es gab dann auch so erste Versuche, die Geschichte der Arbeitsanstalt gleich mit aufzuarbeiten und da historisch ein bisschen zu schauen. Es sind einige so frühe Texte entstanden. Es gab da wie so eine kleine Zeitung dieser Vorstufe unserer Initiative quasi mit ein paar Ausgaben. Und so Kunstprojekte, die da schon mit den Bewohnern entstanden sind. Und da ging das so richtig los, so parallel eben, auf das Heute zu gucken, wie können wir jetzt konkret den Leuten helfen, aber auch, ja fuck, an was für einem Ort haben die jetzt eigentlich so lange gelebt. Und das ist ja nicht nur die DDR-Geschichte, sondern das ist ja plötzlich so ein riesiges Rabbit Hole, würde man heute sagen. Und da gab es dann erste so Archivrecherchen. Und dann es ist in meiner Wahrnehmung eine Weile eingeschlafen und kam dann so richtig Interesse, so Mitte der 2010er Jahre ist wieder auf und Leute, die in den 90ern schon aktiv waren, wieder zusammengefunden und haben so gemerkt, okay, manche Themen kommen wieder auf, es gibt jetzt mehr Publikationen plötzlich, auch zu den venerologischen Stationen, es werden Sachen systematisiert und besser zugänglich auch und dann gab es schon Kontakte, die Gedenkstätte für Zwangsarbeit ist auch immer wieder auf den Ort gestoßen, naheliegenden Gründen. Und dann haben sich Leute zusammengetan, haben in Verbindung mit eben Abgeordneten von den Grünen das so ein bisschen politisch angeschoben und parallel auch ein Symposium vorbereitet und dazu eingeladen, wo schon mal Forschungsergebnisse aus Masterarbeiten, aus größeren Publikationen und von vergleichbaren Orten dann vorgestellt wurden. Und das ist so für uns auch der Startschuss dann der Initiative, wo so richtig klar war, okay, jetzt von hier aus muss es auch weitergehen. Und dann gab es ein Gründungstreffen, ich glaube 2019 im Garten, kurz vor der Fertigstellung der Kita. Und ab dann hat sich die Initiative so richtig formiert und auch seitdem regelmäßig getroffen.
Das ist ja insgesamt ein bisschen schwierig, ne? Also es ist für ein Marketing der Stadt im ersten Blick gar nicht so toll, sich mit solchen Orten irgendwie zu schmücken oder die mit rauszuhängen. Also in Erfurt erinnere ich mich, die Andreasstraße war bis in die 90er rein tatsächlich auch Polizeipräsidium ganz normal weitergeblieben. Jetzt ist noch ein Staatsanwalt ist auch noch drin oder ein Anwaltsbüro zum Beispiel. Oder Topf und Söhne war einfach nur ein gutes Grundstück, ne, was weg sollte. Das B-Haus, das besetzte Haus, das damals die Initiative angefangen hat mit Topf und Söhne und so. Aber es ist ja auch trotzdem eine vorhandene Infrastruktur, um auf die Riebeckstraße auch wiederzukommen. Die hat sich ja seit Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder als das bewährt, was sie ist und bewährt sich auch heute noch als nicht mehr in der Form, aber trotzdem als das, was sie eigentlich auch war. So. Ist das auch manchmal ein Problem, nach außen hin da irgendwie zu agieren, auch als Initiative?
Ja, also erstmal ist es für uns auch nach innen hin manchmal irritierend oder auch ein Problem. Also eine ganze Weile war hinter dem Haus, in dem die geflüchtete Familien jetzt auch schon seit vielen Jahren untergebracht sind, noch ein Zaun auch um den Außenbereich und den Spielplatz. Kann man sich immer überlegen, was die Hauptargumentation ist, wen man vor wem schützen will. Da gab es sicherlich auch irgendwelche Verordnungen, da haben wir uns gar nicht so in die Tiefe mit beschäftigt, aber das fällt einfach auf und stößt natürlich auf, wenn man so einen Ort betritt und merkt dann, okay, krass, da spielen irgendwie Kinder, weil die sind so krass eingezäunt. Weil auch unabhängig davon, wie man das dann bewertet und welche guten und schlechten Gründe es für sowas gibt, ist das, was uns auch immer wieder irritiert hat. Inzwischen ist auch das geöffnet worden, also ist auch ein anderes Konzept. Und ja, klar, es ist herausfordernd, da irgendwie mit umzugehen und da so aufzutreten. Im Großen und Ganzen begrüßen wir natürlich, dass da ein Wandel passiert, aber ist jetzt auch nicht, dass alles, was mit sogenannter Behindertenhilfe zu tun hat, von allen in unserer Initiative begrüßt wird oder als progressiv eingestuft wird. Auch im Umgang mit Geflüchteten, auch im Umgang mit Jugendlichen, die in einer Wohngruppe wohnen und auch in einer Kita. Aber es hat natürlich sehr, sehr viel glücklicherweise von dem repressiven und disziplinierenden Charakter verloren. Und diesen Bruch möchten wir auch als Initiative irgendwie mit deutlich machen. Und auch in einer Ausstellung, die wir geplant haben, so ein bisschen, ja, auch ein bisschen mit dem Ort brechen. Oder auch wenn wir achten jetzt auch ein bisschen mehr in der unserer Außendarstellung ein bisschen darauf, dass auch so ein Begegnungscharakter, auch so jetzt wieder Kunstprojekte und einfach, dass auch so ein Treffpunkt ist, sowas stärker zu machen. Im Design auch, dass man guckt, okay, müssen wir jetzt die Ikonografie jetzt noch zum 100. Mal bedienen oder können wir vielleicht auch mal was verfremden oder was einfach ein bisschen offener gestalten. Ich glaube, irgendwie, das ist zumindest gerade eines unserer Themen oder das fühlt sich gerade gut an, das so zu machen und dieses Aufgeladen auch mit zu begleiten. Und das vielleicht noch als auch kurzen Eindruck, was ich ganz spannend fand. Für uns fühlt sich das meistens, also für uns sage ich, die Leute, die in Leipzig leben, die meisten in der Initiative sind aus Ost- oder Westdeutschland, leben schon eine Weile hier. Für uns fühlt sich das natürlich krasser an, wenn wir sehen, oh wow, da leben jetzt Geflüchtete, als für die Familien selbst. Die sind jetzt froh, da irgendwie ein paar ganz, ganz geile Wohnungen zu haben und coole Personen als Ansprechpersonen bei dem Träger Pandeshayon, der das betreut, zu haben und einfach irgendwie anzukommen. So, die sind jetzt nicht jeden Tag davon irgendwie abgefuckt oder irritiert, was da 130 Jahre lang in dem Haus passiert ist oder in den Häusern nebenan. Das auch, finde ich auch nochmal spannend, so mit zu bedenken oder auch mit zu erfahren, dass dieses Aufgeladene durchaus auch einfach teilweise gebrochen werden. Wir wollen ja nicht die Geschichte da entsorgen, absolut nicht. Wir sind ja auch einfach da, aber vielleicht auch nicht nur mit so einem wie schlimm und so sentimental und so Schockpädagogik. Ja.
Das habe ich auch ein bisschen als Stärke empfunden, als ich die Führung mitmachen durfte. Es ist zwar unterschiedlich besetzt, das ganze Gelände, aber eben doch irgendwie durch soziale Träger, ob öffentlich oder auch frei. Und das sind ja genau wie in der Erinnerungskultur auch Träger, die auch immer in einer gesellschaftlichen Spannung stehen. Und was ich eigentlich auch stark fand, ich habe am Anfang überlegt, ihr habt nur vorne das Pförtnerhäuschen für euch als den Raum, wo ihr Menschen trefft. Ihr dürft aber auch im Verwaltungsgebäude, war das glaube ich, auch Räume mit benutzen, in denen wir auch saßen. Und ich fand es am Anfang spannend, okay, wie machen die das jetzt? Ne? Also wir gehen jetzt praktisch da durch Bürokomplexe, durch Kita-Komplexe alles durch und wollen da was schauen und fand das aber eigentlich da gerade besonders spannend, weil im Endeffekt mir das auch so gezeigt hat, im heutigen Leben existiert trotzdem das, was mal war. So, ne? Also wirklich dieses transkulturelle Geschichtsverständnis schwebt da irgendwie mit. Wie sind denn eure Ansätze da, pädagogisch oder erinnerungskulturell, ich weiß nicht, wie ihr das dann nennt, wie sind eure Ansätze, damit umzugehen oder das auch rüberzubringen?
Eine schwierige Frage. Ich habe eingangs ja erwähnt, dass ich jetzt eine Stelle dort habe, dass wir zwei Stellen geschaffen haben durch Förderung von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Zwei halbe Stellen, die als Ziel haben, eine Konzeption für unseren Ort und uns als Initiative und Verein, also wir haben so eine Doppelstruktur, zu formulieren, auszuarbeiten, im Dialog mit unseren Mitgliedern, strategisch ausgerichtet natürlich, was macht Sinn als Schwerpunkte auch, weil man natürlich an Förderungen denken muss. Also das, viele dieser Fragen diskutieren wir seit Jahren. Was machen wir, was ist eigentlich unser Konzept? Als ehrenamtliche Initiative stößt du dann natürlich ganz schnell auch an deine Grenzen. Du kannst das beste pädagogische Konzept ausarbeiten, in Klammern in deiner Freizeit, im Feierabend. Aber wenn du da nicht die Leute hast, die es kontinuierlich auch ausführen können, wenn du nicht vor Ort permanent ansprechbar sein kannst, ist das schon mal eine Schwierigkeit. Also viel ist bei uns ein bisschen so auf Zuruf. So, es gibt eine Nachfrage, wir versuchen das zu bedienen. Wir haben einen Rundgang ausgearbeitet, auch 2019, 2020, den wir in abgewandelter Form jetzt auch immer wieder anbieten, der die 130 Jahre irgendwie gemeinsam bearbeitet. Bei uns gibt es Ideen, konkretere, themenspezifische Rundgänge zu machen, weil man kann sich vorstellen, anderthalb Stunden, 130 Jahre, da kriegt man einfach nicht viel rüber vermittelt. Was neben so einem historisch-chronologischen Ansatz immer mehr an Gewicht gewinnt seit ein paar Jahren bei uns, ist auch, das so thematisch aufzuziehen. Also so Schneisen einfach mitzugehen durch die Geschichte anhand von so Stichwörtern, Themenkomplexen. Also Arbeit drängt sich natürlich auf. Auch sowas wie Gesundheit versus Krankheit. Was wird wann als gesund und krank gelabelt und welche Abweichungen musste eigentlich, sollte an diesem Ort diszipliniert werden. Das sind so Stränge, die wir auch so verfolgen. Das ist natürlich auf der einen Seite schwieriger, das so greifbar ein Konzept zu übersetzen. Auf der anderen Seite viel attraktiver, weil es mit der Gegenwart viel schneller was zu tun hat. Und dann dadurch aber auch wieder schwieriger, damit öffentlich umzugehen. Also was du vorhin gesagt hast, naja, das, was am Nationalsozialismus so schlimm ist, da hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, sage ich jetzt so ein bisschen zugespitzt. Da sind sich viele Leute zumindest einig, dass es schlimm war, dass das zu verurteilen ist. Wenn man dann aber zum Beispiel sich Arbeit als ein Oberthema anguckt und schaut, okay, wie wird das eigentlich heute medial verhandelt, wenn Leute nicht so funktionieren, wenn Leute als arbeitsscheu, der Begriff ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber das wird ja oft gemeint, wenn Leute suchtkrank sind, wenn Leute einfach nicht so richtig reinpassen. Wie wird das eigentlich heute verhandelt? Muss man sich nur die letzten Monate Bürgergeld in den Medien irgendwie angucken, von PolitikerInnen, aber auch natürlich von Talkshows, in der Presse, in Familien, auch im Bekanntenkreis kommen die Einschläge dann auch einfach schnell näher, wenn man solche Themen in die Gegenwart nochmal holt, was ein total wichtiges Anliegen für uns ist. Uns geht es darum, schon durch die Geschichte des Ortes auch zum Nachdenken für heute anzuregen und zu gucken, ey, wie viel schleift man eigentlich mit, und es ist halt auch ein Ort, in dem Nationalsozialismus unendlich viele Leute, das können wir noch gar nicht beziffern, waren, die irgendwie als Asoziale dann diskriminiert wurden, in Lager kamen, Leute, die zwangssterilisiert wurden, Leute, die in diese T4-Aktion überführt wurden und ermordet wurden. Also es ist total, also es drängt sich total auf, von dem Ort ausgehend auch diese bisschen unbequemeren Fragen zu stellen, weil die Häftlingsverbände zu Asozialen, zu Berufsverbrechern, die gibt es bis heute nicht, die wird es auch einfach weniger, also die wenigen Überlebenden, von denen sich die meisten jahrzehntelang nicht getraut haben, aus verschiedenen Gründen darüber zu reden, medial einfach auch nicht stattgefunden haben, die haben einfach so wenig Stimme, das ist schon auch eine Aufgabe für uns. Das ist vielleicht ein weiterer Teil unserer Arbeit, einfach auch an die Menschen zu erinnern. Also wir haben sie ja nicht getroffen, die meisten, denen zu gedenken. Und was dann die DDR-Geschichte angeht, auch einfach ansprechbar zu sein. Also es ist auch einfach eine Aufgabe, mit unserer historischen Expertise, aber auch Vernetzung, einfach da zu sein. Und das ist auch was, das wurde, was ich vorhin gesagt habe, meistens wird von außen an uns herangetragen. Also das wurde an uns herangetragen. Die Menschen haben sich an unsere Initiative gewendet, haben mitbekommen, ey, Rübeckstraße 63, kenne ich, da musste ich doch hin. Was machen die denn jetzt? Kann ich Entschädigung bekommen? Wie sieht das aus? Und das ist natürlich super herausfordernd. Wir haben ein Beratungsangebot, ehrenamtlich zu stemmen, was da quasi verlangt wird. Noch mit aller Sensibilität und den Leuten auch irgendwie gerecht zu werden. Wenn wir es uns hätten aussuchen können, hätten wir damit wahrscheinlich ein bisschen gewartet oder hätten warten müssen, weil wir es uns noch nicht so zugetraut haben. Aber dann kommen Leute auf einen zu, bringen auch so einen Vertrauensvorschuss irgendwie mit. Das wollten wir jetzt auch nicht abblitzen lassen und sagen, hey, wir sind nicht professionell genug dafür oder wir können niemand dafür bezahlen. Und so gibt es jetzt auch so eine Veranstaltungsstruktur bei uns, Erzählcafé, wo man einen Austausch treten kann, auch mit Leuten, die in relogischen Stationen vor allem waren. Also, ja, aber Konzept, merkst du, wir machen irgendwie viel, aber wir müssen das, glaube ich, einfach noch präzisieren, um zu gucken, was wir auch machen können. Fernab die Rundgänge, das läuft dann gerade im Frühling und im Sommer und im Herbst, gibt es unregelmäßig Rundgänge, wo interessierte Leute vorbeikommen können. Sind mal sehr stark, mal weniger stark besucht, auch je nach Uhrzeit. Genau, also das ist zumindest eine der Kontinuitäten. Und eben, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben, Anfragen von Hochschulen, von Schulen, von irgendwelchen Initiativen, Verbänden, die einfach vorbeikommen wollen und sich den Ort angucken wollen, das ist auch immer möglich. Aber meistens ist dann auch einfach so ein bisschen Freestyle oder auf die Gruppen angepasst. Ja.
T4-Programm, hast du gesagt, müssen wir kurz erklären, das hat was mit dem Euthanasie-Programm der Nazis zu tun gehabt. Und du hast auch gesagt, Menschen kommen jetzt auf euch zu, ihr wolltet das gar nicht, jetzt sind die gekommen, aber denen haben wir ja auch zu verdanken, dass es Publikationen gibt. Es gibt ja auch Zeitzeugengespräche bzw. Aussagen auch in Publikationen von euch. Kann man übrigens alles schauen, einfach im Internet Rübeckstraße 63 eingeben, da kommt man auch automatisch auf die Initiative. Zumindest im groben Teil über die Geschichte kann man da einiges erfahren. Man kann sich aber auch an euch wenden. Habt ihr eine bestimmte Zielgruppe? Also ich habe hier immer so, ich denke immer erstmal dadurch, dass wir im Radio eben auch viel mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, denke ich immer so, ja, Jugend, Demokratiebildung ist das cool, aber andererseits denke ich auch, Die Ribbeckstraße liegt ja nicht auf dem Feld oder im Abseits, sondern drumherum wird gearbeitet, gelebt, gewohnt. Und eigentlich hat es für mich einen absoluten Sozialraumbezug jetzt auch für ältere Menschen oder gerade für Menschen, die die Ribbeckstraße vielleicht oder die zumindest draufschauten, als was drin passierte. So. Wer kommt denn zu euch?
Ich fange mal mit der letzten Gruppe an. Die kommen tatsächlich. Also Leute aus dem Viertel, Leute aus Leipzig, die mal im Viertel gewohnt haben, Leute, die irgendwie an Leipzigs Stadtgeschichte interessiert sind, kommen zu Rundgängen und sind dabei. Manchmal sind es auch wirklich einfach wertvolle Stichwortgeberinnen, die auch immer noch mal was einordnen können oder sagen können, ja, bis dann und dann war da gegenüber noch die Einrichtung oder hier waren so viele Brauereien, hat mal einer gesagt. Also damit man auch noch mal die Lebendigkeit von dem Drumherum auch noch mal besser einschätzen kann aus heutiger Perspektive, wie viele Leute diesen Ort auch permanent passiert haben. Also von außen. So, und diese ganzen Geschichten, dass, wenn Leute uns dann erzählen, ja, es hat immer geheißen, benimm dich, sonst kommst du dahin. So, oder ja, hier die Tripperburg, das war so klar, das geisterte so rum. Einfach als Begriff, als Drohszenario oder als Vorstellung. Es war auch bei den zivilen Zwangsarbeitern zum Beispiel auch so während des Nationalsozialismus. Da gab es ein Ausländergefängnis, sogenanntes. Und das war auch so, ey, der eine, so ein belgischer Zwangsarbeiter hat gesagt, den Namen Ribbeckstraße bloß auszusprechen, hat schon einfach für Angst und Schrecken gesorgt. Und also das kriegen wir über diese Zielgruppe nochmal ganz anders eingefangen und da gibt es so ein Interesse. Habe ich aber auch schon bei Rundgängen haben wir bei Rundgängen Erfahrungen gemacht, dass Leute ein großes Bedürfnis haben, zu reden, zu kommentieren, einzuordnen, noch so ein bisschen einzugreifen, was unsere Bewertung von zum Beispiel Arbeitszwang angeht. Das ist auch nochmal interessant. Also so, das ist eine Zielgruppe, die finde ich wichtig, aber schwer zu erreichen. Oder bisher gab es einfach schon so ein paar Situationen, die ich interessant fand, wo auch dann so vehement widersprochen wird, wo sie gesagt hat, ja, ist doch super, dass die Leute da so arbeiten mussten, weil dann haben sie das Arbeiten dann nicht verlernt. Wo man dann nochmal sieht, wie wichtig das ist, das in die Gegenwart reinzuholen. Und Jugendliche, Kinder, Schulen, alle möglichen Ausbildungsgruppen sind auf jeden Fall eine wichtige Zielgruppe für uns. Das bauen wir gerade so auf, so ein Netzwerk, also Kooperation mit Schulen. Wir wollen auch, im Viertel gibt es zum Beispiel von den Johannitern so eine große Ausbildungseinrichtung. Das finden wir total wichtig, gerade Leute aus sozialen Berufen nochmal mehr mit reinzuholen und auch nicht ganz uneigennützig, auch deren Perspektiven, nicht nur von den Dozierenden, auch von den jungen Leuten in der Ausbildung, aber die Perspektive auf so einen Ort, aber auch auf die Arbeit heute irgendwie, wie viel schwingt noch mit, wie viel hat sich zum Glück geändert, wie sicher ist, dass es sich geändert hat und so bleibt, da sind wir total interessiert am Austausch. Und ehemalige Bewohnerinnen, Insassen sind total wichtig für uns, auch mit so Kunstprojekten, die ich angesprochen habe, mit allen möglichen Begegnungssachen, um halt nicht nur so einen starren Bildungsort irgendwie abzugeben oder so, ja, so Rundgänge irgendwie zu machen und Leuten was beizubringen, sondern mehr in so einen Austausch zu kommen. Und wird sich zeigen, wie realistisch sowas ist, aber auch für unsere Konzeption einfach auch ein Ort im Viertel zu sein, wenn man nur einmal die Woche irgendwie so 3 Stunden auf hat und die Leute wissen, bei uns gibt's irgendwie, kann man eine Flasche Wasser trinken und quatschen. Also, und wer will, kann ein bisschen in alten Akten stöbern oder was malen oder so. Also, keine Ahnung, das ist ansonsten so eine interessierte Öffentlichkeit, sagt man ja immer so abgedroschen im Antragssprech, aber das kommen halt Uni-Dozentinnen, viele Studis, viele aus so einem linksalternativen Milieu in Leipzig, wenn wir Rundgänge veranstalten. Und das sind so Zielgruppen, die quasi auch von alleine irgendwie da sind, also nicht ganz von alleine, aber ich glaube, bei manchen anderen Gruppen müssen wir uns noch ein bisschen mehr Mühe geben, auch die Bewohner in dem Gelände mit einzubeziehen nochmal mehr. Was ich vorhin meinte, das interessiert manche vielleicht auch nicht. Dann kann man sich die Zähne ausbeißen, aber wir wollen es auf jeden Fall auch anbieten und einfach da sein. Und wenn man jetzt mit den Leuten, die dort leben, über was anderes spricht als über die 1920er Jahre, ist das auch gut.
Wir beschäftigen uns ja nun mit dem Thema und uns ist schon klar, dass man in dieser komplexen Geschichte des Objektes viele Kontexte findet, wo man ansetzen könnte und sagen könnte, okay, das wäre jetzt wichtig, daran weiterzuarbeiten, das wäre wichtig und die Bezüge ins Heute sind da überall noch zu finden. Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, so, weil man kann ja, man prüft ja, man kann es nicht nachprüfen. Ne? Wenn wir mit Jugendgruppen zum Beispiel arbeiten, wäre es gut, die alle halbe Jahre nochmal zu schauen, was hat das mit denen gemacht. Das kriegt man nicht raus. Aber was glaubst denn du, so Erinnerungsorte jetzt, die Riebeckstraße, aber auch andere Erinnerungsorte, die es gibt, haben die ein Potenzial oder gibt es die Möglichkeit, da gerade jetzt, wir stehen vor ganz vielen furchtbaren Wahlen in den nächsten 2 Jahren, haben die eine Möglichkeit, da was zu machen im Bildungssektor?
Hoffentlich. Mic drop. Weiß, also, es ist so ein bisschen eine Tagesformfrage. Manchmal glaube ich definitiv, oder ein bisschen weiß man es ja dann doch aus der Erfahrung, aber es ist halt die Frage, wie viele man erreicht, wenn da irgendwie 25 kommen. Ist jetzt nicht gegeben, dass da alle wirklich viel mitnehmen können. Also gerade bei Jüngeren, bei Älteren ist dann wieder das Problem, die wissen es ja eh schon vorher ungefähr, wie sie das so finden und lassen sich noch weniger auch mal irritieren oder mal auf eine neue Perspektive ein. Also ja, ich schwadroniere so rum. Ich weiß es natürlich nicht. Natürlich hoffen wir das und sind auch davon überzeugt, deshalb machen wir es. Und eine große Chance sehe ich, glaube ich, darin, so viele Sachen vor Ort einfach vermitteln zu können und darüber nachdenken zu lassen. Also wirklich so dieses, okay, wenn das hier war, dann wussten es einmal viele, dann waren aber auch viele irgendwie daran beteiligt, ob das jetzt die Zwangsarbeiterin mit den Zügen irgendwie hinfahren ist oder die Obdachlosen 1910 irgendwie mit dem Knüppel zu malträtieren, obwohl die einfach nur da pennen wollen. Also es hat, das ist auch immer vielleicht nochmal die spannendere Frage neben dem Gedenken, was halbwegs bequem funktioniert, zu gucken, was sind denn die Mechanismen, die das so ermöglicht haben oder die auch die Stadtpolitik und die Stadtverwaltung, die so ineinander greift. Da sehe ich eigentlich große Potenziale, ein bisschen neben dem Gedenken, gar nicht weg davon, aber daneben auch einfach ein bisschen zu gucken, ja, wer hat das eigentlich alles gemacht und wer hat es entschieden und mit was für einem Mindset und wie kann man vielleicht heute auch darauf achten, dass selbst wenn Leute so ähnliche Dinge wieder machen wollen, wie im Nationalsozialismus passiert sind, dass man denen schnell das Wasser abgräbt oder dass man es erkennt. Aber wenn jemand auch einfach nur danach denkt, ah ja, krass, zu den November-Pogromen will ich nochmal was lesen oder weiß nicht, zu Obdachlosen, ob heute oder historisch, dann hat man ja auch irgendwie schon viel gewonnen, wenn man Interesse weckt. Was dann passiert, ist vielleicht dann auch erst nicht nur in halbjährlichen Abständen, sondern auch erst in 10 Jahren irgendwie spürbar. Oder die ignorieren es halt, wenn sie zu uns kommen, weil sie 60 sind und eh eigentlich nur ein bisschen was von sich erzählen wollten.
Du hast ja auch auf Lehramt studiert. Aber wäre das als Pädagoge oder als Lehrer, Lehrerin an der Schule nicht ein Traum zu sagen, ich habe sowas bei mir in der Stadt im Sozialraum, weil da kann ich Englisch andocken, vielleicht finde ich irgendwelche Berichte von Zwangsgefangenen oder sowas, die ich da einbetten kann. Ich kann es in Deutsch einfangen, ich kann es in Geschichte einfangen, ich kann es in Ethik einfangen, Euthanasie, Virologie, ich kann es mit Wissenschaften und Pseudowissenschaften einfangen. Ist das so ein Traum, dass man sagt, nee, eine Projektwoche ist zwar eine schöne Sache und ihr habt das dann, was du auch sagst, ist eine sehr bequeme Sache, so ein Erinnerungsort, aber sowas insgesamt auch weiter mitzudenken in den Städten, das gibt es überall, wenn man ganz ehrlich, wenn man die Geschichte aufmacht, man findet, glaube ich, fast in jedem Dorf auch diese Teilgeschichte. Wäre das eine Möglichkeit für eine Zukunft?
Also ich träume ja ein bisschen davon, dass es so, das ist jetzt sehr so konkret oder so policymäßig, aber dass man angedockt an die Landeszentralen für politische Bildung beispielsweise oder unabhängige Träger idealerweise so Bildungsreferenten hat in den Bundesländern, in den Landkreisen, wie auch immer das dann organisiert ist, die zugeschnitten auf die lokale und regionale Geschichte eben kommen können und Frage stellen, ob das jetzt die Novemberrevolution ist, ob das 89, 90 ist. Also wie du sagst, es gibt überall was zu finden. Es gibt jetzt vielleicht nicht jeden Aspekt in jedem Ort gleich ausgeprägt. Und es gibt viele Orte, in denen beispielsweise keine Jüdinnen und Juden gelebt haben, aber dann gibt es halt drei Orte weiter ein. Und das hat, also ich merke das selbst, dass ich so viel mehr auch mir behalten kann, in Kontext setzen kann, verstehen kann, seit ich mir das konkret angucken kann. Wenn ich weiß, deshalb ist ja so ein Projekt wie Stolpersteine bei aller berechtigter Kritik auch einfach was total Attraktives, weil man so weiß, okay, ah, wow, okay, das ist das Haus, da laufe ich jeden Tag dran vorbei, hier haben die Leute gewohnt. Nicht dieses abstrakte Berlin-Frankfurt-Ding. Und da sehe ich einfach eine große Chance und das würde ich mir wünschen, dass es viel mehr geht und nicht nur Schulen, aber vor allem auch Schulen, dass so sowas gibt, was man in Anspruch nehmen kann. Und klar, das meinte ich bei uns, so dieses auf Zuruf. Klar, wenn jemand in Ethik irgendwie was macht, gibt es so viele Dinge, die man bei uns besprechen kann, wo man gleich noch historisch irgendwie was mitnimmt. Also das sollte ist hoffentlich die Zukunft einfach für so historisch-politische Bildung. Das ist ja dann wirklich auch jenseits von Gedenken oder Erinnern.
Da sind wir auch schon bei der Zukunft. Seit dem 1. Februar habt ihr eine Stelle oder zwei halbe Stellen zumindest jetzt bekommen. Wie sind denn jetzt die Perspektiven? Also wie lange ist denn die Förderung und was genau, womit, an was arbeitet ihr jetzt? Wo soll es denn hingehen und vielleicht auch Wünsche?
Ja, also die Förderung erstmal, die geht bis zum Ende des Jahres. Förderlogik gibt es ja immer her. Man kann es dann nicht mit ins nächste Jahr rübernehmen. Das heißt, danach ist auch keine Anschlussförderung vorgesehen. Dann werden wir wieder zurück auf Ehrenamt und Projektanträge katapultiert. Also das ist einmal die Realität. Der Plan ist aber genau, um sowas zukünftig nicht immer in dieser Unsicherheit zu haben oder so eine Kontinuität auch hinzukriegen, eine institutionelle Förderung zu bekommen. Dafür brauchen wir natürlich ein Konzept als Gedenkort. Auch so ganz praktisch nochmal, wir müssen halt diskutieren, wie verstehen wir uns als Ort? Also bisher gibt es bei uns so eine Wortkonstruktion Lern-, Gedenk- und Begegnungsort zum Beispiel. Es gibt aktives Gedenken, was fällt da eigentlich raus, wenn man welche Begriffe nimmt. Ist so eine total wichtige Diskussion, die wir jetzt auch intern führen müssen, uns verständigen, was wollen wir, was können wir, was werden wir können. Das sind so wichtige Aushandlungen, um das erstmal klar zu bekommen, in welche Richtung es gehen kann. Ja, mit dieser Gedenkstättenkonzeption, Gedenkortkonzeption können wir uns dann vermutlich auch nochmal ein bisschen leichter bewerben, was die politische Großwetterlage angeht, können wir es natürlich gar nicht einschätzen, wie unsere Chancen stehen werden auf eine institutionelle Förderung. Das ist alles denkbar. Wir versuchen viel realistisch, werden wir mittelfristig erstmal wieder auf diese Projektsachen zurückgeworfen und müssen halt gucken, wer gerade welche Kapazitäten hat, welche Ideen gerade da sind. Es macht es natürlich schwieriger, so einen Ort zu planen. Natürlich würden wir gerne durchgängig pädagogische Angebote irgendwie durchführen können, wenn aber die Leute, die das bei uns machen und können, dann notgedrungen aus ökonomischem Druck auf andere Stellen sind, dann bricht da schnell mal so ein Sektor weg oder die Leute, die das Begegnungsangebot eher stark machen oder die in Archive gehen. Deshalb, das ist so ein bisschen knapp gesagt die Perspektive. Also erstmal ein Gedenkort-Konzept ausarbeiten und dann mal gucken. Realistischerweise ist das. Aber natürlich wird dadurch manches einfach nochmal systematischer verstetigt. Auch uns wird einfach nochmal klarer, okay, es gibt eben Kriegsende steht an, ein Jahr zu jüdischem Leben in Sachsen steht an. Das sind natürlich Sachen mit so einem Weitblick jetzt einfach, das wird dann schon festgelegt und intern geplant, wer da was machen kann. Förderung hin oder her. Sowas steht an. Und die Hoffnung natürlich institutionelle Förderung und auch einfach weiter neue und andere interessierte Leute, neue Perspektiven, Leute, die Bock haben, bei uns mitzumachen, zu sagen, ey, an das Thema kann ich andocken, Wohnungslosigkeit beschäftige ich mich eh mit oder ich arbeite in einer Einrichtung, können wir vorbeikommen? Ja, also das sind eigentlich die größten Hoffnungen, dass wir wahrgenommen werden, dass Leute vorbeikommen und klar, dass das alles finanziell irgendwie flankiert wird.
Ich kann das nur allen ans Herz legen, mal vorbeizukommen, ob aus Leipzig oder nicht aus Leipzig. Man findet euch im Internet, Riebeckstraße 63, wenn man es eingibt, findet man euch sofort. Ansonsten ist die E-Mail-Adresse initiativkreis@riebeckstraße63 und da kriegt ihr auch eine relativ schnelle Antwort. Da habe ich zumindest die Erfahrung jetzt gemacht. Ja, und mir bleibt jetzt erstmal nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, Markus, für die Zeit. Und ich wünsche euch ganz viel Glück und ich glaube, wir haben es nicht das letzte Mal gesehen.
Sehr gut, ja auch von mir. Vielen Dank für die Einladung, für das coole Gespräch und nochmal ganz herzlich auch von uns, von mir die Einladung. Kontaktiert uns, kommt vorbei und kommt mit uns ins Gespräch.